Herzlich willkommen zur 50. Folge des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater und spreche hier in diesem Podcast über alle Themen rund um Energiewende und Energieberatung mit interessanten Expertinnen und Experten. Ja, die 50. Folge. Wir feiern also ein kleines Jubiläum. Und zu diesem Anlass soll es nicht nur eine, sondern gleich eine Doppelfolge geben, für die ich Gespräche zum aktuellen Stand der Energieberatung geführt habe. Dafür habe ich unter anderem mit Vertretern bzw. Vertreterinnen von energieberatenden Verbänden gesprochen, mit Energieeffizienzexperten sowie mit Leuten, die direkt aus der beruflichen Praxis kommen. Ich habe sie gefragt, wie ist die aktuelle Situation für die Energieberatenden, was hat sich verändert in ihrer Arbeit und was kommt künftig auf sie zu. Die Antworten darauf werden aber erst im zweiten Teil der Doppelfolge in 2 Wochen zu hören sein. Denn jetzt in diesem ersten Teil wird es um die Perspektive eines Quereinsteigers gehen, der seinen ganz eigenen Blick auf die Energieberatung und die Themen drumherum hat. Nämlich um die des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar ist bekannt aus zahlreichen Fernsehwissenssendungen wie etwa Quarks und Co. oder Wissen vor 8 und Autor vieler Publikationen. Der studierte Physiker bezeichnet sich selbst als Nerd, der sich in Themen extrem vertiefen kann. Und dazu zählt auch die Energieberatung. Denn er hat eine Online-Prüfung zum Energieberatenden absolviert. Und zwar aus reinem Interesse. Und über den zum Teil auch kritischen Blick, den er dabei auf die Branche gewonnen hat, habe ich mit ihm gesprochen. Dabei geht es unter anderem auch um seine Einschätzung, was die notwendigen Kompetenzen von Energieberatenden betrifft, um seine Meinung zur Förderung und um die grundsätzlichen Herausforderungen bei der Energiewende. Und ich muss sagen, es war ein extrem spannendes Gespräch mit sehr interessanten neuen Sichtweisen. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Herr Yogeshwar, herzlich willkommen, vielen Dank. Ist mir eine große Freude, dass Sie mir jetzt für den Podcast Gebäudewende über das Thema Energieberatung sprechen möchten. Also erstmal herzlich willkommen, vielen Dank dafür.
Hallo.
Ich hatte die Anfrage an Sie gestellt oder die Idee gekommen, es wäre sehr spannend, mit Ihnen über das Thema Energieberatung zu sprechen, als ich gehört habe, dass Sie eine Online-Prüfung zum Energieberatenden gemacht haben.
Ja.
Und dann, da bin ich sehr aufmerksam geworden, weil ich gedacht habe, jemand wie Sie hat ja ohnehin, ich würde mal behaupte ich es einfach mal so, ist wahrscheinlich sowieso sehr ausgelastet und hat genug andere Dinge zu tun. Und dann hat er trotzdem noch so viel Interesse an dem Thema, dass er dazu tatsächlich eine Prüfung ablegt, um dann sich als Energieberatender theoretisch auch arbeiten zu können. Was hat Sie dazu bewogen?
Also was mich dazu bewogen hat, war zuerst einmal Neugier. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Es geht darum, dass ich von meiner Qualifikation her Physiker bin, also insofern sich mich sehr intensiv natürlich auch mit der Energiewende, wie man so schön sagt, auseinandergesetzt habe. Und es wurde sehr konkret in mehreren Stufen, als ich einfach mein privates Haus, das wurde energetisch saniert. Dann habe ich in einem zweiten großen Schritt nochmal, ich sag mal, die Energiewende vor. Also PV, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Erdwärme. Also da wurde ich komplett damit konfrontiert und habe mich da im Grunde genommen reingefuchst. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass viele Dinge zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, war das ja verpflichtend. Der Energieberater musste drauf gucken und habe dann festgestellt, dass ja einige Sachen formell zwar abgehakt werden, aber der eigentlich der Teufel im Detail steckt. Und in meinem Fall ist es so, dass ich auch die Anlage, die ich habe, nochmal separat messe. Also das hat einfach damit zu tun, dass ich ein bisschen ein Freak bin und sehr viele Sensoren habe, die die Temperaturen messen, die den Stromverbrauch messen und so weiter. Und dann merkte, oh, da gibt es aber viele Sachen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und bin dann immer tiefer eingestiegen, hatte sehr viel Kontakt zu zum Beispiel den Heizungsbauern und auch den Firmen, die das gemacht haben. Und habe dann irgendwann festgestellt, wir haben eine tolle Situation in Deutschland, wo Leute das machen. Man muss dazu sagen, ich mache das oder habe das bei mir im Bestand gemacht. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass in vielen anderen Bereichen des Lebens Innovation immer dazu führt, dass Dinge einfacher werden. Ich nenne immer das Beispiel, keine Ahnung, Banküberweisung. Das war vorher ein komplizierter, beschwerlicher Prozess und man musste auf Papier was ausfüllen, zur Bank gehen und so weiter. Jetzt kann jeder das online machen oder wenn er eine Reise bucht oder ein Hotel bucht. Da haben wir immer die Lektion gehabt, Innovation heißt Dinge vereinfachen. Aber interessanterweise im Kontext der Energiewende, wenn man es mal ganz konkret fasst, Heizsystem zu Hause, da ist es genau umgekehrt. Also die alte Heizung mit Öl oder Gas war vergleichsweise einfach. Und jetzt plötzlich in der Kombination von Wärmepumpe, von Batteriespeicher, von Energiemanagement wird das sehr komplex. Und was mir dabei auffällt, ist, dass wir sehr engagierte Betriebe haben, aber dass die Qualifikation eigentlich viel breiter sein müsste, als sie in der Realität vorzufinden ist. Also ganz konkret, Sie haben dann einen sehr netten Heizungsinstallateur, der Ihnen zum Beispiel eine Wärmepumpe dahinstellt, aber die genaue Funktion, die Einstellung der Wärmepumpe, die Dimensionierung der Wärmepumpe, die Frage der Energiebilanzierung und wenn wir jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit mit variablen Strompreisen noch operieren, ist im Grunde genommen sehr stiefmütterlich. Und das merkt man eben nicht nur bei den einzelnen Leuten, zum Teil sogar in der Branche selbst. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele Menschen nutzen heute PV mit einem Batteriespeicher. Und interessanterweise werden all diese Batteriespeicher sofort geladen, wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind. Und gerade jetzt zum Beispiel im Sommer wissen wir alle, dass wir in den Morgenstunden vielleicht noch Energie bräuchten. Also es wäre viel cleverer, die Energie einzuspeisen und die Batterien ein bisschen später zu laden. Aber alles das fehlt. Und das zeigt mir, dass, wenn man es richtig gut macht, man so viele verschiedene Disziplinen hat. Und dann war es eben so, dass ich irgendwann gesagt habe, na, Energieberater, was machen die? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe aus Jux, also es war wirklich ein Spiel, online diese Prüfung gemacht. Ich habe nicht die volle Punktzahl bekommen, weil es bestimmte Normen und Bezeichnungen gibt, die ich nicht kenne oder die mich nicht interessieren. Aber ich habe die Prüfung geschafft. Und interessant dabei ist, dass man einfach merkt, was wird da vermittelt und was fehlt. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, wo wir nochmal sehr tief drüber nachdenken sollten. Wie ist eigentlich wirklich der Prozess und kann man den nicht wirklich optimieren, damit am Ende natürlich auch der Benefit für alle mehr gegeben ist?
Jetzt haben Sie ganz viele Dinge angesprochen, wo ich über alle gerne einhaken würde. Aber fangen wir vielleicht jetzt mit dem, was Sie als Letztes gesagt haben, an. Also Sie haben festgestellt, dass Dinge bei dieser Qualifikation fehlen und es andere, ja, oder andere Schwerpunkte vielleicht dann wieder gibt. Was konkret fehlt aus Ihrer Sicht?
Also ich könnte Ihnen jetzt ganz viele verschiedene Beispiele in meinem Fall aufzeichnen. Ich nenne nur mal drei Beispiele. Ich habe ein Haus, was älter ist oder ein Teil davon ist älter. Da gab es eine Fußbodenheizung, die nicht mit sauerstoffdichten Rohren versehen war. Das heißt, ich brauchte einen entkoppelten Kreislauf. Also über einen Wärmetauscher wird sozusagen die Wärme weitergegeben. Und da wurde einfach ein Standard-Wärmetauscher vorgeschlagen. Das ist bei alten Heizungen kein Problem, weil die Vorlauftemperaturen hoch sind. Aber bei niedrigen Vorlauftemperaturen merkt man sehr schnell, das reicht nicht. Man braucht einen größeren Wärmetauscher, weil jeder, der eine Wärmepumpe betreibt, hat ein Interesse daran, dass die Vorlauftemperaturen relativ niedrig bleiben, weil die Effizienz der Wärmepumpe natürlich sehr stark von dieser Temperatur abhängt. Ist ein einfaches Beispiel. Oder was wir ganz allgemein feststellen, ist, der Energieberater kommt. Der Energieberater muss natürlich oder musste bis vor kurzem zum Beispiel eine Heizlastberechnung machen. Und wenn man sich mal den Prozess im Detail anschaut, dann wird geguckt, was ist die Bausubstanz, wie groß sind die K-Werte und wie viele Fenster und so weiter gibt es. Und dann wird eine Zahl ausgerechnet, aber die spannende Frage ist, wie viel hat die mit der Realität zu tun? Also einfaches Beispiel, solare Zugewinne durch Fenster werden da kaum berücksichtigt. Oder Sie haben ein System, bei dem die Realität manchmal ein bisschen weiter weg ist. Gerade wenn Sie im Bestandsbau sind, wo man die Kenngrößen gar nicht kennt, wird das sehr viel schwerer. Zu dem Eindruck, das wird formell abgehakt, damit man das sozusagen erfüllt hat, aber da wird ein Zettel unterschrieben und dann ist es gut. Oder ein anderes Beispiel, der hydraulische Abgleich der Heizung. Da gibt es dann ein Formblatt, also das ist quasi Pflicht. Und eigentlich ist es sinnvoll, aber ich würde mal hinterfragen an der Stelle, ob die Einstellungen, die dann da sind, wirklich der Realität entsprechen oder nur formell da sind und man eigentlich Energie verliert, weil man es eigentlich besser machen könnte.
Das heißt, diese Komplexität, die Sie ja vorhin auch schon genannt hatten, auf die sind die im Prinzip die Energieberatenden gar nicht vorbereitet.
Na, es ist auch sehr schwer, weil was Sie ja eigentlich erwarten, ist auf der einen Seite in der Planungsphase, Sie sehen das auch an den Modulen, die ein Energieberater eigentlich absolvieren muss, da kommt Bauphysik vor, da kommt aber genauso gut der Brennwertkessel oder die Wärmepumpe vor, da gibt es natürlich ein großes Kapitel, was mit Förderung zu tun hat und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir da in so einer Zone stecken, wo das, was am Ende, ich bin Physiker von Haus aus, also mich interessiert am Ende die echte Energiebilanz und nicht das Abhaken von, ich sag mal, formellen Dingen, die notwendig sind für die BAFA und so weiter. Und ich glaube, da ist es schwer. Ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt großkotzig sagen, man weiß es besser. Eher mal die Frage stellen, müssen wir diesen Prozess nicht ein bisschen anders aufbauen? Also einfach als Beispiel, der Energieberater kommt, die Heizung wird dann dementsprechend dimensioniert, wird installiert. Aber interessanterweise fehlt der ganz wichtige Schritt danach, diese Heizung dann so zu adaptieren an die spezifische Gegebenheit. Das ist ein blinder Fleck. Also der Heizung nutzt die Standardeinstellungen und niemand kontrolliert danach, ja, läuft die jetzt wirklich gut. Sieht man zum Beispiel bei älteren Wärmepumpen, die nicht modulierend sind, die dann zum Beispiel oft viel zu groß gewählt sind und takten. Das merkt der User kaum, also der versteht zu wenig davon, aber im Laufe der Zeit wird nicht nur sehr viel mehr Energie verbraucht, sondern irgendwann geht diese Wärmepumpe kaputt. Aber niemand war da, der gesagt hat, hey, die ist vielleicht viel zu groß, dimensioniert. Im Vergleich zu der alten Branche, also wenn ich eine Öl- oder eine Gasheizung einbaue, dann darf der Brenner durchaus größer dimensioniert sein. Das hat bei weitem nicht den Einfluss wie zum Beispiel bei einer Wärmepumpe.
Aber das würde ja dann bedeuten im Prinzip, dass man diese Prüfung zum Energieberatenden oder diesen Weg, den so ein Energieberatender, bis er es dann eben soweit ist, einschlägt, auf jeden Fall noch intensivieren müsste. Also er müsste im Prinzip sich noch mehr Wissen aneignen, als es bisher der Fall ist, oder?
Ja, zum Teil ja. Die große Schwierigkeit besteht eben darin, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Und wir haben verschiedene Player. Wir haben also den Energieberater, wir haben aber dann den Heizungsbauer. Wir haben das Unternehmen und oft läuft es ja so, dass zum Beispiel der hydraulische Plan nicht vom Heizungsbauer, sondern von dem Hersteller geliefert wird. Wir haben aber zum Beispiel, was fehlt, ist ein Onboarding. Also nachdem man das Ding installiert hat, müsste eigentlich eine kompetente Stelle nochmal kommen und sagen, okay, jetzt gucke ich mal, dass ich die auch sauber einstelle, sodass die auch vernünftig läuft. Und da sind auch klassische Handwerksbetriebe manchmal überfordert. Also das muss man einfach ehrlich sagen. Und da, glaube ich, müsste man sehr viel stärker einen professionellen Prozess einbauen und sagen, wir machen danach ein Onboarding, was zum Beispiel mit dem Heizungshersteller einhergeht, weil die in der Regel noch mehr Kompetenzen haben. Es ist jetzt nur die Heizung, wenn Sie jetzt noch an Energiemanagement denken, also an die Frage, wie steuere ich das Ganze, dann kommt Software noch rein und da wird es dann sehr eng. Also ich selber bin ein Freak und sehr viel selber programmiert, sehr viel gemacht, messe weiter und merke einfach, das ist ein riesenblinder Fleck bei fast allen Beteiligten. Also die Heizungsbauer sind nicht die Branche, die mit Software groß geworden ist. Bin natürlich genauso für Energieberater und natürlich auch für den am Ende Endkunden. Aber überall dort merkt man, wir gehen in eine Welt, die sehr viel besser ist am Ende, aber die Komplexität ist eine, die wir, glaube ich, wirklich anders angehen sollten.
Wo sehen Sie da Hebel, diese Komplexität zu reduzieren?
Na, zum einen ist es so, dass wir sehr viel Overhead haben, der formell ist. Der Gesetzgeber verlangt das und das und dann gibt es einen Zettel, also ich habe den hydraulischen Abgleich nur als Beispiel genannt, der wird dann abgehakt und dann sind alle Seiten damit zufrieden, weil es gibt das Formular, aber die tiefere Frage der Realität wird nicht gestellt. Oder wenn Sie die Einstellung haben, dann wird im Grunde genommen nicht wirklich verifiziert, stimmt das, läuft die Maschine rund, weil das ist auch kein Geschäftsinteresse. Also ich habe einem ein Produkt verkauft und damit ist für mich sozusagen der Prozess abgeschlossen und da denke ich nicht weiter drüber nach. Und wir haben eben auch eine Situation, wo der Laie, also der der Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer natürlich nicht der Fachmann ist oder die Fachfrau, die jetzt im Detail sich da nochmal rantraut. Und genau da, glaube ich, bräuchten wir einiges, was sich ändert, weil wir auch inmitten einer Phase sind, wo diese Änderungen noch mehr werden. Also ein konkretes Beispiel, wir haben jetzt variable Strompreise, die dazu führen, dass solche Systeme noch einmal cleverer gesteuert werden. Aber die Frage ist, wer hat dafür die Verantwortung? Und diese Verantwortungslosigkeit ist das Problem, weil am Ende ist es ja, wer steht dafür wirklich ein? Ist es der Energieberater? Nein, das ist ein Berater, mehr nicht. Ist es der Betrieb vor Ort, ja, der sagt, naja, wir haben das gebaut, was da stand. Ist es das Unternehmen? Da gibt es ein Vakuum und ich glaube, da müssten wir ran, um wirklich den gesamten Prozess und zwar im Sinne einer am Ende adäquaten Einsparung oder intelligenteren Energienutzung zu setzen.
Übrigens ganz interessant, weil Sie sagen, so ein Onboarding oder das dann auch nach der Installation weiter zu verfolgen, das ist oft auch mal so ein Punkt, was bei uns oft auch immer mal wieder thematisiert wird, ist, dass es nach bei Fördermaßnahmen, also bestimmte Maßnahmen, die gefördert wurden, dass dann oftmals auch keine Kontrolle stattfindet, ob die wirklich so umgesetzt wurden und man sich dann danach dann eben das auch nicht mehr anschaut, sondern da wird das einmal dann gefördert und dann war's das.
Ich bin sowieso, wenn ich ehrlich bin, kein Freund von Förderung, weil diese Förderung zwar ursprünglich eine nette Haltung hatte, nämlich zu sagen, okay, wir wollen, dass die Menschen umswitchen, damit wir weniger CO2 rauspusten und so weiter. Aber inzwischen ist es so, wenn man ehrlich ist, die Preise für regenerative Energien sind im freien Fall. Also wenn Sie sich einfach mal angucken, wie teuer heute PV-Module sind und wie der Preis eigentlich ständig nach unten geht bei Batterien. Also das ist enorm. Und durch die Förderung ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Denn was da de facto passiert ist, ist, dass natürlich viele Betriebe, viele Heizungsbauer ihre eigenen Preise hochgeschraubt haben. Das sieht man auch ein bisschen daran, dass jeder, der heute bei den großen Heizungsbauern in Deutschland mal auf die Internetseiten geht, sieht, dass sehr schnell die Aussage da ist, ja, es gibt Förderung. Ja, und das führt nicht nur dazu, dass das Geld in falschen Taschen landet. Es führt, glaube ich, auch dazu, dass wir dadurch weniger innovieren, was eigentlich wichtig wäre. Also im Moment, dadurch, dass gefördert wird, bleibt man in Anführungszeichen ein bisschen beim Alten und nimmt das Geld mit. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass es natürlich andere Nationen gibt, wie nehmen wir China, ja, die sehr offensiv auch demnächst bei uns in den Markt kommen. Und wenn wir ja als deutsche Unternehmen nicht in der Lage sind, da wirklich auch State-of-the-Art Produkte zu zeigen, und ich rede nicht von Marketing, ich rede von echten, guten und besseren Produkten, dann werden wir auf Dauer vielleicht gar nicht überleben. Also insofern, wir haben an vielen Stellen Chancen, die wir haben. Ja, also die Kosten von Batteriespeichern, von PV und so weiter sind im freien Fall. Ich selber mal die Frage, wie teuer sind diese Dinge bei dem. Also wenn ein Mensch ja eine energetische Sanierung macht, zahlt er immer noch meines Erachtens viel zu viel für seine PV-Anlage, weil genau da im Grunde genommen die Transparenz, der direkte Durchgriff ja von Modulpreisen zum Enduser fehlt. Und das ist so ein bisschen der Vorwurf, den ich habe. Da müsste eigentlich auch der Energieberater viel schärfer sagen, stopp mal, das ist zu teuer.
Ja, das ist ja die große Frage, treibe ich die Preise künstlich hoch durch die Förderung und würden sie dann eben fallen, wenn sie wegfiele oder was dann eben aber auf anderen Seite aber auch oft befürchtet wird, dass sich durch den Wegfall der Förderung quasi auch die Energiewende ausbremse, ne? Das ist
ja, aber inzwischen bin ich mache mir jetzt vielleicht den einen oder anderen Feind, aber wenn man sich das global anschaut, merkt man, dass diese Systeme so effektiv sind und so günstig, also global betrachtet, ist, wenn man jetzt über alle Nationen guckt, es gibt den schönen Amber Report und der Zuwachs an Energien ist zu 90% mit Erneuerbaren abgedeckt inzwischen, also die Welt hat das verstanden und insofern ist die Debatte, ob man das noch fördern muss, finde ich heute eigentlich nicht mehr gegeben, was nicht den Staat entlastet, sondern was einfach zu möglicherweise kaum Preisveränderungen beim Enduser führt. und vielleicht zu mehr Innovationsleistung. Das gilt nicht nur für die Förderungen jetzt der BAFA, aber Sie haben ja auch noch separate Förderprogramme. Nehmen Sie mal, wenn Sie Geothermie machen, haben Sie ein Programm in Nordrhein-Westfalen, das komplett falsch aufgesetzt war, weil da musste man auf die Förderzusage warten. Wenn man dann vorher anfing, dann nannte man das den vorzeitigen Maßnahmenbeginn und gefährdete die Förderung. Und der Grund war, dass das eigentlich eine ursprünglich Sozialförderung war, die aber hier in dem Kontext von Klima eingesetzt wurde. Also das war sogar von der Grammatik her falsch.
Sie sehen jetzt auch keinen, befürchten keinen Rollback jetzt, der jetzt oft durch die, ja, die politischen Rahmenbedingungen, die jetzt sich ja jetzt ein bisschen ändern, vorgerufen werden könnte. Also Rollback hin wieder zu fossilen Energien, sondern wenn ich es richtig verstehe, gehen Sie davon aus, dass die Erneuerbaren sich einfach durchgesetzt haben schon.
Ja, was man sieht, sind zwei Sachen. Das eine ist, das ist in Deutschland bedauerlicherweise eine sehr stark durch Dogmatismus geprägte Debatte. Sie haben also wirklich zum Teil hanebücherne Fakten, die da verdreht werden, weil man sagt, ja, die fossile Energie ist da, die gefährdet den Standort Deutschland und so weiter. Also Sie kennen diese Zeitungen, die aber mit der Realität nichts zu tun haben. Also was man sehr schnell merkt, ist, es wurde immer wieder gewettert, zum Beispiel gegen PV, ja, das linkt nichts etc. Und das Interessante ist, die Bürger sind viel schlauer. Ich erzähle immer das Beispiel, Sie müssen einfach nur durchs Land fahren, dann fahren Sie durch irgendein Dorf und dann sehen Sie, dass einer eine PV-Anlage hat. 3 Jahre später kommen Sie zurück und dann merken Sie, dass viel mehr Menschen in der Umgebung eine PV-Anlage haben. Nicht, weil die Zeitung lesen, sondern weil die einfach miteinander reden und weil einfach der eine dem anderen sagt, hör mal, ich spare so viel, ich habe so viel investiert und guck mal, da habe ich einen Benefit. Also insofern, da läuft viel mehr, als man denkt. Der Boom ist natürlich bei den, das ist ja das Unfaire bei den Einfamilienhaus- oder Besitzern groß. Wir haben ein Riesenthema, was eigentlich völlig aussteht und das ist der Bestandsbau und speziell der Bestandsbau natürlich in Städten, wo eine Familie, die ein Mietshaus hat oder in einer Mietswohnung lebt, sehr viel schwerer den Anschluss findet als der Hausbesitzer auf dem Land, ne?
Wobei man natürlich sagen könnte, gut, das ist ja auch durch Förderungen dann in Gang gekommen, ne? Die vielen PV-Anlagen auf den Dächern.
Ja, am Anfang war das so, aber wissen Sie, ich bin schon lange in diesem Bereich tätig. Ich kann mich gut an eine Debatte in Mailand erinnern. Da leitete ich eine große Diskussion der European Photovoltaic Association. Ja. Vor 20 Jahren. Und damals war es schon so, dass man sozusagen von Break-Even sprach. Also, dass man sagte, diese Systeme sind heute so leistungsfähig, dass sie eigentlich keine Förderung mehr brauchen. Also, weil die sich selber durchsetzen. Und insofern sage ich, da müssten wir schneller und flexibler reagieren, was wir aber nicht tun. Das heißt, die Trägheit alter Versprechen zieht sich weiter, kostet uns heute zum Teil die Augen aus dem Kopf, die wir aber clevererweise jetzt ändern müssten. Und das sind Deutschland immer den Kampf der Dogmatiker, also die einen, die sagen, Gottes Willen, ja, wollen doch nicht machen, wenn ich zum Beispiel mich ausspreche und ich sage, ich möchte nicht mehr eine Flatrate bei der Einspeisevergütung, sondern ich möchte marktwirtschaftlich dafür sorgen, dass meine Einspeisung dann auch sinnvoll ist und dann kriege ich natürlich auch entsprechend etwas Geld dafür, aber nicht einfach einspeisen in Zeiten, wo Energieüberfluss da ist. Ich meine, das ändert sich jetzt gerade aktuell, aber ich glaube, da überall flexibler, schneller und intelligenter zu reagieren, wäre wichtig.
Ich würde noch gerne auf einen Punkt sprechen kommen, den Sie jetzt immer wieder angeschnitten haben, das Thema Digitalisierung. Wäre denn die Hoffnung mit Digitalisierung und vor allem dann eben auch mit dem Einsatz von KI, dass man damit vielleicht so ein bisschen diese Komplexität irgendwie reduzieren kann, dass sich zumindest die Systeme einfacher nutzen lassen, sodass man, ja, dass es eben dann nicht mehr ganz so kompliziert wird?
Da. Das ist auch ein Ziel. Also wenn ich Ihnen zeigen würde, wie viele Daten ich sammle und ich spiele das Spiel mit KI. Es geht um das Stichwort Home Energy Management. Und das Interessante ist, dass die erste Hürde schon dahin besteht, dass ganz viele Hersteller die Daten gar nicht freigeben, sondern sich, ja, diese Daten für sich behalten. Das hat sich aber jetzt geändert. Es gibt den sogenannten EU Data Act, der besagt, dass diese Daten kostenlos, zeitnah, maschinenlesbar dem User direkt zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man natürlich auch regelt. Das ist von der EU ein gesetzmäßig gesetzt worden, aber es dauert. Die Bundesnetzagentur ist die dafür zuständige Behörde. Die Bundesnetzagentur hat jetzt, ich glaube, am Ende Mai ganz offiziell dafür das Petitum bekommen. Und das wird noch lange dauern, bis das dann tatsächlich umgesetzt wird. Aber das ist natürlich total spannend, weil wir haben ja hier nicht nur Heizung und Energiemanagement, sondern es geht zum Beispiel um Elektromobilität. Es gibt viele Menschen, die heute ihr E-Auto haben, und die clevere Art, ein E-Auto zu laden, führt am Ende dazu, dass wir die Volatilität, also das Auf und Ab der Erneuerbaren, das gehört dazu, ein bisschen abdämpfen können. Also da gibt es Riesenchancen. Oder es gibt in anderen Ländern, ich komme aus Luxemburg, da gibt es zum Beispiel Energiegemeinschaften, wo ich meinen Strom über den Netzbetreiber direkt meinem Nachbarn weitergeben kann, weiterreichen kann. Das ist in Deutschland alles noch sehr zäh. Wir haben hier in Deutschland eine Landschaft, bei der wir alleine über 800 Netzbetreiber haben. Ja, sehr lokal, sehr versprenkelt, die alle technisch noch nicht so weit sind. Das ist zäh. Also da muss man im Grunde genommen dran arbeiten, und da hilft auch kein Energieberater, der vielleicht eine gute Idee hat, wenn die technischen Voraussetzungen nicht da sind.
Wie beurteilen Sie denn generell die Bedeutung von Beratung? Also Sie haben jetzt gesagt, Sie haben selbst ein System installiert und haben daraufhin dann den Impuls bekommen, oh, jetzt mache ich mal so eine Prüfung. Haben aber auch selbst von sich gesagt, ich bin halt auch so ein Freak, ich mache das auch. Die wenigsten haben dann natürlich dann dafür die Zeit, sondern holen sich dann eben einen Berater ins Haus. Glauben Sie, dass die Beratung, also wachsen wird, der Beratungsbedarf wachsen wird bei Eigentümern? Also wird man die Beratung brauchen oder vielleicht auch stärker brauchen künftig?
Also das eine ist ja, weil der große Pool der Nutzer natürlich Laien sind. Und für die ist das eine Überforderung. Ja, also die stehen da und sagen, ja, ich schalte jetzt meine Heizung um. Also ich habe gute Freunde, die das machen. Und wenn man genau hinschaut, merkt man, ja, die Heizung ist das, was das Haus warm macht. Punkt. Also da ist sozusagen das tiefere Verständnis dafür nicht da. Und genau da ist natürlich Beratung wichtig. Aber ich ziele darauf ab, dass Beratung alleine nicht hilft, sondern dass der gesamte Prozess, also von nicht nur Beratung gegenüber dem Enduser, sondern die Frage nach Dimensionierung, nach Konzeption der Anlage, nach Installation der Anlage, nach Onboarding, wir haben darüber gesprochen, die Tatsache, dann wirklich so eine Anlage auch in Betrieb zu setzen und dann natürlich das Ganze auch einzubinden in eine Landschaft mit variablen Strompreisen, mit hoher Volatilität. Also das ist schon sehr komplex, und ich schätze mal, dass, also da arbeite ich ein bisschen für mich dran, dass KI möglicherweise an einigen Stellen da wirklich ein Gamechanger ist, weil man dadurch diese Systeme selbstlernend gestalten kann und man im Grunde genommen ein System hat, was sich selber nach und nach optimiert. Aber das ist noch ein langer Weg, weil das setzt voraus, dass sozusagen auch die Parametrisierung einstellbar ist. So Systeme müssen dann irgendwann lernen, das dauert noch ein bisschen.
Wie kann man denn aus Ihrer Sicht, also die Energieberater haben ja oft, Sie haben es ja gesagt, man hat es dann mit Laien zu tun, und oftmals hat man dann eben die als Energieberater genau diesen Punkt, dass man so eine Übersetzungsarbeit leisten muss. Ja, also man hat auf der einen Seite diese Komplexität, auf der anderen Seite jemanden, dem man das nun nahebringen muss. Wie sehen Sie denn die Möglichkeit, oder wie kann man denn Menschen aus Ihrer Sicht mitnehmen bei der Energiewende und erreichen, die eben nicht in diese ganze Komplexität durchschauen?
Die Menschen gehen mit, aber die andere Frage ist, wer hat welche Verantwortung? Also ich bin wiederum ein Ketzer. Sie haben, wenn Sie heute mal durch die Lande gehen, Sie gucken sich installierte Systeme an und Sie merken, oh, da ist aber eine Wärmepumpe, die ist viel zu groß. Wer hat die Verantwortung? Ist das der Energieberater? Der Energieberater berät, aber er wird am Ende nicht derjenige sein, auf den man zeigt und sagt, hör mal, du hast doch das und das gemacht. Ja? Und das ist in vielen Bereichen so, dass man mit, ich nenne das immer kollektiver Verantwortungslosigkeit, so in einer Sackgasse ist, wo man dann unterschiedliche Motive hat. Also Sie haben einige Energieberater, die super engagiert sind, ja, denen es wirklich darum geht zu sagen, hey, ich will, dass du die beste Anlage hast und ich werde ja alles dran tun, damit das auch optimal ist. Aber wir wissen beide, es gibt natürlich auch andere, die einfach sagen, ja, das ist ein Job, bei dem ich die und die Formulare abhake und dann ist es gut. So ähnlich wie der Heizungsbauer, der die Installation liefert, aber danach eben nicht wirklich nachfasst und sagt, okay, wir haben dir die geliefert, aber wir sind jetzt daran interessiert, dass sie auch optimal läuft. Ja? Und das ist gerade bei solchen Systemen wichtiger, als man denkt. Das ist auch vielleicht der Unterschied zu einem Auto. Wissen Sie, wenn wir das mal übertragen würden in die Autobranche, dann haben wir eben ein Auto, bei dem Sie selber die Bremsen einstellen müssen, den Motor, die Leistung. Das machen wir nicht. Das Auto macht das selber. Aber hier haben wir Systeme, die sehr individuell, sehr an den entsprechenden, an das entsprechende Gebäude angepasst sind. Und das macht es eben schwer. Und ich glaube, da wäre es wichtig, den Prozess nochmal zu überdenken und zu sagen, wo holen wir uns nochmal Kompetenzen? Und wie gesagt, auch wenn die Anlagen laufen, nochmal zu sagen, okay, da gucken wir rein, weil da wird es interessant, weil da kann man durch unter Umständen einige Veränderungen sehr viel Energie sparen, wenn man die Anlage optimiert. Aber Anlagenoptimierung steht nicht auf dem Lehrplan des Energieberaters.
Aber wäre, wenn ich es richtig verstehe, durchaus eigentlich ein Aufgabenbereich von einem Energieberater, das dann weiter zu verfolgen, ne?
Ja, wenn, man muss natürlich etwas dazu sagen, man überfordert zum Teil die Branche. Also einer, der in der Lage ist, all diese Systeme zu beherrschen, wirklich im Detail zu verstehen, meine Herren, was muss der Qualifikation haben? Also ich selber tue mich ja schwer und habe sehr viel Zeit investiert und habe ja als Physiker vielleicht noch sogar eine gewisse Kernkompetenz, die ich extra mitbringe. Also hier erwarten wir möglicherweise auch so Supermen und Superwomen, die es gar nicht gibt. Also muss man überlegen, wie verteilt man die Kompetenzen so, dass es am Ende wirklich auch für die Sache am besten ist.
Und ganz spannend finde ich auf jeden Fall dann den Hinweis zu sagen, dass die Menschen eigentlich schon relativ weit sind und manchmal jemand das vielleicht gar nicht so zutraut. Ne?
Was wir alle merken, ist, dass Menschen, die da einsteigen, dann ein interessantes Interesse entwickeln. Also Sie werden das selber beobachten, wenn Menschen, keine Ahnung, eine PV-Anlage haben, dann hocken die Männer da ständig auf ihrem Smartphone und gucken, wie viel Energie da reinkommt. Und das ist im Grunde genommen sehr spannend, weil da könnte man sie jetzt nehmen und sagen, pass auf, jetzt machen wir das noch intelligenter. Aber das setzt eben etwas voraus. Und wir sehen, dass diese Branche auch sehr viel breiter aufgestellt ist. Also wir haben zum Beispiel viele Startups, die heute den Messstellenbetrieb übernehmen. Also das ist den meisten wiederum Laien nicht bewusst, dass wenn ich den Strom bekomme, dass ich quasi zwei Aufgaben habe, nämlich ich bekomme den Strom und den Messstellenbetrieb. Das läuft meistens unter einer Hand, aber das kann ich auch entkoppeln. Und ich habe dann Startups, die sagen, wir machen dir das und nutzen das, um ein Energiemanagement einzubauen und können damit das eine oder andere machen. Aber man muss dabei natürlich immer ehrlich sein. Und wir haben zu viel Marketing, wir haben zu viel, ja, was kann man da alles an Kosten sparen? Also ich habe bei mir Simulationen laufen, die mir genau sagen, wie viel ich wirklich sparen kann. Und da merkt man, das ist manchmal weniger und ernüchternder als das, was im Prospekt steht.
Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch. Ich hätte noch eine rein Interesse halber noch eine Frage. Ja. Wird das System, das Labor bei Ihnen zu Hause noch weiter ausgebaut? Gibt es da noch was auf dem Plan steht oder haben Sie alles schon so optimiert, wie Sie es vorgestellt haben?
Ja, ich lerne ständig. Ich versuche es selber zu verstehen. Also wohlverstanden, ich bin nicht der Großkotz, der dasteht und sagt, ich weiß das alles. Nein. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig in dem Kontext hier, das Lernen, das ehrliche Lernen wieder immer wieder dahin zu setzen. Und ich lerne sowohl von Energieberatern, von Sanitärspezialisten, von Heizungsbauern. Also das gehört dazu. Und ich glaube, das ist auch eine Haltung, die wir ändern müssen an der Stelle. Nicht zu sagen, oh, wir wissen genau, wie es geht, weil ich kenne keinen in der Branche, der das weiß, sondern wir müssen uns zusammensetzen und genau überlegen und die richtigen Fragen finden. Also nicht die schnelle Antwort geben, sondern eher sich selber hinterfragen, ob man die richtige Frage stellt.
Dafür ist die Entwicklung auch zu schnell, als dass man sagen kann, ich weiß alles. Also gerade durch KI, ne, und Digitalisierung passiert ja so viel. Da kann man sich, glaube ich, wirklich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen.
Eine super spannende Zeit, weil wir mitten in dieser Transformation sind, in eine Welt, die anders aussieht, aber sich nicht von Zeitungen und Nachrichten verrückt machen lassen, weil da findet eine völlig andere Diskussion statt, sondern wirklich genau hinzugucken und ehrlich zu sein bei alledem, das ist ja auch wichtig, weil manchmal wird das auch völlig überzogen, ja.
Oh.
Da wird dann irgendwas behauptet, wenn du das hast, dann hast du nie mehr Kosten, ist ja auch nicht so. Aber eben ehrlich sein, das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass man schneller vorankommt.
Okay, also ehrlich sein und sich nicht verrückt machen lassen, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, okay.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Yogeshwar. Vielen Dank für das Gespräch, war sehr spannend.
Das war Teil 1 der 50. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende mit Gesprächspartner Ranga Yogeshwar. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch, wie immer, über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.